Ja, meine Damen und Herren, wer war Marx 1975? Das wäre ja das Datum unserer Reihenfolge. Bis jetzt ist ja noch kein neues Marx-Bild in Sicht. Ich habe letztes Mal auch schon gesagt, dass ich 1975 einkreisen werde, und zwar von zwei Seiten. Einmal von dieser Ausgabe der Zeitschrift Mehrwert mit dem ja uns interessierenden Titel Was bleibt von Marx? Ein Rückschau auf die Marx-Rezeption nach der Studentenbewegung. Das wird die eine Seite sein, und die andere Seite wird 68 einsetzen, und vielleicht klärt sich so dieses Rätsel von 1975. Ja, Marx in der Studentenbewegung. Ich werde hier nur einige Dimensionen des Jahres 68 herausstellen. Zu 68, den Konsequenzen für die Neudefinition des Verhältnisses von Kultur und Gesellschaft, besonders in Deutschland und Frankreich, wird es ja eine eigene Vorlesung im nächsten Winter dann geben, wenn wir die ungeliebte Moderne im Sommer durchschritten haben. 68 ist auch nach über 30 Jahren immer noch hoch belastet mit den privaten Mythen der Beteiligten, sei es, dass sie nun als Veteranen des Barrikadenkampfes über das Versiegen des Elans in der heutigen Jugend klagen, oder sei es, dass sie nunmehr etabliert ihre Jugendsünden vertuschen oder belächeln, oder sei es, dass sie ein unausrottbares Ressentiment hegen, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Oder sei es, dass sie nach schwierigen Prozessen, wie soll man sagen, der Amnesie und der Amnestie, des Vergebens und Vergessens, das Ganze ohnehin zu einer Bagatelle werden lassen. In den Diskussionen in Deutschland dominieren immer noch solche kleinlichen privaten Mythologien und verstellen auch den Blick auf die denn doch ganz wichtigen Veränderungen, die 68 hervorgerufen hat. Zunächst wird man sagen müssen, dass 68 ein internationales Ereignis war. Kein Land der Welt, in dem nicht Wahrnehmungen aufbrachen, die zuvor als unmöglich galten. Und es war vor allem ein unerwartetes Ereignis. Niemand hat es kommen gesehen. 68 war eine Überraschung. Worum es ging, ist nicht ganz klar. Die Zielscheiben waren so vielfältig, dass die Pluralität der Protestbereiche, wenn man das mal so sagen will, kaum richtig geordnet werden kann. Und statt Ihnen eine lange Liste jetzt aufzuzählen, wogegen sich die Revolte richtete, wofür einzelne Gruppen in den verschiedenen Ländern sich engagierten, will ich Ihnen einfach einen Plakattext vorstellen, der im Mai 68 in Paris aushing. Der Plakattext ist hoch berühmt geworden, oft zitiert, jedenfalls zitiert in der Überschrift, die Fantasie ergreift die Macht. Also die Fantasie ergreift die Macht, das ist ja soziologisch irgendwie schwer zu fassen. Aber es trifft, denke ich, den Impetus von 68, und man wird auch sagen können, dass weite Partien der Diskussion seit 68 um diesen Komplex kreisen, um die Fantasie und die Macht. In verschiedenen Variationen, mag es nun um das Phantasma der Macht gehen oder um die Machtfantasien oder das Fantastische im Funktionieren von Machtprozessen und in welchen Konstellationen auch immer Sie das miteinander verbinden. Fantasie kommt, wie so vieles Gute, aus dem Griechischen und heißt sichtbar machen, zur Schau stellen, aber auch Einbildungskraft, Hirngespinst, Trugbild. Das ist ungefähr der Horizont. Fantasie verweist systematisch auf den Bereich kultureller Kreativität, kultureller Repräsentationen, Wahrnehmungen und auch Täuschungen. Seit 68 kann man eben nicht mehr umhin, die Machteffekte des Fantastischen, des Imaginären des Symbolischen, des Metaphorischen in Rechnung stellen zu müssen. Macht ist nicht mehr nur Macht. Und seit 68 denkt man Macht auch in einer weiteren Dimension. Es gibt nicht nur die Staatsmacht, sondern es gibt Machtformen subtiler, die sich auf den Körper beziehen, um ihn, wie es ja auch in dem Plakattext heißt, dies zu disziplinieren, einzukerkern. Heute würden wir eher sagen, um ihn fit zu machen. Es gibt Machtformen, die auf künstlich errechneten Wahrscheinlichkeiten beruhen. Die Wahrscheinlichkeit der Individuen, irgendein Risikofall zu sein oder irgendeine Chance zu haben, wie immer sie wollen. Und vielleicht gebündelt kann man sagen, 68 entsteht auch eine typische Szene, die sich dann immer wiederholen wird, vielleicht auch bis heute. Die Szene heißt, eine symbolisch besetzte Einrichtung wird durch den polizeilichen Zugriff auf die Körper geräumt. Das ist eigentlich die Szene, nicht eine symbolisch besetzte, nicht eine wirklich, sondern eine symbolisch besetzte Einrichtung wird durch polizeilichen Zugriff auf die Körper geräumt. Und die Rechtsprechung nach 68 hat mit symbolischen Akten ihre ganz eigenen Probleme gehabt. Und es gibt dann, nachdem man es juristisch gar nicht in den Griff bekommen hatte, jetzt ja diese starke Tendenz, solche Angelegenheiten in Kostenfragen umzuwandeln und die Frage nach Versicherungen zu stellen. Also, die Fantasie ergreift die Macht. Meine Damen und Herren, das liegt weit, weit weg von Marx. Marx hätte das wahrscheinlich als einen schieren Blödsinn bezeichnet. Die Revolte von 68 war auch keine marxistische Bewegung. Ja, man kann sogar sagen, dass sie ihre Durchschlagskraft gerade im Bruch mit der marxistischen Tradition der Welt der alten Linken, wie es damals hieß, gewann. Laufgenosse, die alte Welt ist hinterher. Das war ein Wandspruch, den man sich notiert hat. Und wenn man genau hinsieht, so muss man auch feststellen, dass 1968 kein neues Marx-Bild entstanden ist, sondern dass sich die Akteure hinter den überlieferten Marx-Bildern, die sie nun kennen, versteckten, sich mit ihnen maskierten. Es handelte sich um eine Marx-Maskerade, wobei ich das gar nicht mal so abwertend meine, wie das jetzt klingt. Im Gegenteil, man wird sogar sagen können, dass aus der 68er-Revolte ein Bewusstsein erwachsen ist, dass in der Maskierung ja gerade ganz ungeahnte Kräfte der Subversion stecken. Und seit 68 haben Protestbewegungen in modernen Gesellschaften etwas bekommen, was sie vorher überhaupt nicht hatten, nämlich etwas Karnevaleskes, etwas so wie ein Karneval. Oder wie das ein Graffiti von 68 formuliert hat, das Vergnügen stand da an der Wand, ist der Motor der Revolution. Und das ist ein Zitat, das hätte Marx natürlich auch für völligen Blödsinn erklärt. Grob gesagt hatte die Marx-Maskerade zwei Konjunkturen. Ende der 60er Jahre stellte man sich hinter die Marx-Bilder 1 und 4, die wir besprochen haben. Also Marx, der politische Aktivist, Marx, Denker der Revolution. Die Sätze des Marx vor 1848 vom Verändern der Welt und alle aktionistischen Formulierungen wurden in Flugblättern inseriert. Also besonders beliebt war so ein Marx-Zitat wie das von 1844, Zitat Marx jetzt, die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Zitat Ende, Marx 1844, das war sehr beliebt und es konnte natürlich auch unmittelbar einleuchten, dass Marx hier schon in weiser Voraussicht auf die Blumenkinder, auf die Hippies aufmerksam gemacht hat. Das war eigentlich Marx und Flower Power klarer Fall. Und dass man den Ordnungskräften dann tatsächlich eine lebendige Blume in die Hand drückte oder wie dann später in der portugiesischen Revolution eine Blume ins Gewehr steckte, gehört in diesen Zusammenhang. Und die anfänglichen Erfolge dieser Aktionsidee mit der Blume waren ja auch ungeheuerlich. Parallel zu dieser aktivistischen Seite, also das wäre die Maskerade des Marx-Bildes 1, die Entdeckung dann des Marx-Bildes 4, das Bilddenker der Revolution. Das sind die Texte, gerade die beiden Texte, von denen ich gesprochen habe, von Korsch und Lukács aus dem Jahre 23, diejenigen gewesen, die zu den ersten sogenannten Raubdrucken gehörten. Raubdrucke, das waren illegal hergestellte Drucke, die radikale Studierende am Verlagswesen vorbei unter Umgehung des Copyrights herstellten und in großer Anzahl unter die Leser brachten. Man muss auch erinnern, es gab nämlich von 1933 bis 1945 in Deutschland überhaupt keine linken Bücher, überhaupt keine. Und von 1945 bis 1948, je nachdem wie man zählt, aber es sind unter 50 linke Bücher gewesen, die überhaupt existierten in diesem Lande, wenn man die DDR-Produktion nicht in Rechnung stellt. Das wäre sozusagen die erste Konjunktur der Marx-Bilder 1 und 4. In der zweiten Konjunktur, ich würde sagen verstärkt dann ab 1970, tauchten die Marx-Bilder 2 und 3 wieder auf. Marx, der wissenschaftliche Sozialist, und Marx, der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. Einmal bildeten sich zahlreiche Studierendengruppen, die hinter riesenhaften Plakatschildern von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotzki, Ho Chi Minh, Mao Zedong einherschritten und zum Teil ja auch mit durchaus stilechten altproletarischen Ballonmützen ausgestattet waren. Die hörten dann eben nicht Street Fighting Man von den Rolling Stones, sondern sie sangen mit voller Kehle Arbeiterkampflieder der Kommunistischen Partei Deutschlands der 20er Jahre und bemühten ihre ganze Existenz als Verwirklichung des marxistisch-leninistischen Standpunkts zu stilisieren. Das sind die Gruppen, die sozusagen in einer Sammelbezeichnung in der Literatur sogenannte K-Gruppen genannt werden, weil sie alle mit der Abkürzung K anfangen, Kommunistischer Bund Westdeutschland, Kommunistische Parteiaufbauorganisation und, KB Nord, KB Süd und so weiter. Das sind oft mit maoistischen Zutaten gewürzte Sachen. Treffend, würde ich sagen, ist eher für diese Gruppen die Bezeichnung Neoleninismus, denn das ist das Wesentliche, wohinter sie sich verborgen haben, nämlich hinter dem Marx-Bild Nummer 3. Zum anderen entstanden dann auch zunehmend Zirkel, in denen sich Marxisten trafen, die wie Marx in der Londoner Bibliothek Bücherberge hin und her bewegten und die Bewegungsgesetze des Kapitalismus noch einmal entdeckten, um dem Proletariat mit einem umfangreichen Schrifttum einen theoretischen Ausdruck zu verpassen. Das könnte man sagen, das waren die sogenannten Marxologen. Bei diesen beiden Marx-Maskeraden ab 1970, bei Neoleninismus und bei den Seminarmarxisten oder Marxologen, passierte es häufig, dass die Maske auch zu einem Gesicht werden konnte und dann, dass das Abnehmen der Maske später sehr, sehr schmerzlich wurde. Also zusammengefasst, die Revolte des Jahres 68 und die Studentenbewegung, sie brachten eben kein neues Marx-Bild hervor, wohl aber eine postmoderne Revue der vier Marx-Bilder. Im nächsten Winter werden wir uns im Sommer durch die radikalen Theorien der ungeliebten Moderne der Zwischenkriegszeit durchgearbeitet haben, dann werde ich in der Vorlesung Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich seit 68 darauf zurückkommen. Das wird praktisch doch eine ganze Vorlesung zum Poststrukturalismus und postmodernen Denken werden. Das Wort Postmoderne, daran muss man gerade, denke ich, hier in Freiburg immer wieder erinnern, das Wort Postmoderne erreicht die Bundesrepublik entgegen anderslautenden Gerüchten, dass das erst in den 80er Jahren diskutiert wurde. Es erreicht die Bundesrepublik am 29. Juni 1968, und zwar, was Sie wissen sollten, die Postmoderne kommt in der Bundesrepublik zuerst hier in Freiburg an. Denn am 29. Juli 1968 hält der amerikanische Literaturwissenschaftler Fiedler den Schlüsselvortrag: Close the Gap, Cross the Border, the Case for Postmodernism. Das war eine Veranstaltung der Universität des Amerikahauses in Freiburg. Interessant ist vielleicht, dass Fiedlers Kontrahent auf dieser Tagung Martin Walser war. Martin Walser war der Kontrahent von Fiedler. Und Martin Walser hatte ja damals seine deutsche Identität bei der moskautreuen Deutschen Kommunistischen Partei gesucht. Das war sozusagen seine DKP-Phase. Das war sozusagen ein DDR-freundlicher Marxismus Martin Walser gegen Fiedlers Postmoderne. Das war die Szene im Juni 68 in Freiburg. Für Fiedler war der Marxismus eine konservative Macht geworden. Das war seine These, im Grunde auch so wie Korsch 1950 gesagt hat, reaktionäre Utopien sind das. Walser dagegen verteidigt die DDR und produziert auch eine ganze Reihe von antiamerikanischen Stereotypen, die er dann in einer Ausgabe der Zeitschrift Kursbuch über die neueste Stimmung des Westens auch ausgebreitet hat. Das lohnt sich alles nachzulesen, gehört zur Geschichte der Bundesrepublik dazu. Die Edition dieser Kontroverse scheiterte. Eigentlich sollte ja der Surkamp-Verlag ein Band daraus machen und das hätte sicherlich eine Wirkung gehabt in der Bundesrepublik. Sie scheiterte. Warum? Muss eigentlich noch erforscht werden. Also hier sind Zeitgeschichtler gefragt, wieso diese Debatte, die so wichtig war, nicht weitergetragen wurde. Ein postmodernes Wort gegen Marx, denke ich, war im intellektuellen linken Klima der 60er, 70er Jahre in der Bundesrepublik wahrscheinlich ein Sakrileg. Während es in Paris 1970 einen Tinktitel aus der linken Szene gab, der lautete ganz einfach Marx est mort, Marx ist tot, da ein Titel, der ja sozusagen die Korschen Thesen von 1950 aufgreift, erging sich die Mehrheit der deutschen Linken dann doch mehr in, wie soll man sagen, in Franzosenfresserei und Antiamerikanismus. Also 68 kein neues Marx-Bild in Sicht. Nun komme ich zu diesem Band von 84, sie ist nicht Kreise, ja 75 ein, von zwei Seiten. Diese Autoren, sie stammen überwiegend aus den von mir marxologisch genannten Gruppierungen. Es handelt sich um Leute, die viele Jahre ihres Lebens auf das Studium der Marxischen Theorie verwandt haben und sich in die 36 Bände der Marx-Engels-Werke in dunklem Blau gebunden regelrecht eingehaust hatten. Folgt man den Autoren in diesem Band, so bleibt eigentlich nicht viel von Marx übrig. Die Liste der Amputationen, die vorgenommen werden, ist beträchtlich. Sie nehmen Abschied von der Marxischen Theorie des Wertes, von der Theorie der Ausbeutung, von der Theorie des Weltmarkts, der Theorie der Klassen, der Theorie der Revolution. Was bleibt von Marx? Ich zitiere die Zusammenfassung aus dem Editorial. Da heißt es, Zitat, wie schon der kurze Blick auf die vergangenen Debatten auf dem Gebiet der politischen Ökonomie lehrt, bestand ihr allgemeines Resultat darin, mehr alte Gewissheiten aufgelöst zu haben, als dass sie zu einem einheitlichen Korpus von methodischen und inhaltlichen Überzeugungen geführt hätte. Die Diskussion um Marx hat sich enorm verfachlicht und damit vervielfältigt. Mochte es früher vielleicht ausreichen, Marx gründlich gelesen zu haben oder für wahr zu halten, was Marx Resultat seiner Forschung war, so ist heute die Beschäftigung mit Marx ohne Einbeziehung der Forschung anderer Schulen in Häkchen völlig undenkbar geworden. Man kann nicht mehr Marxist sein, ohne die Bereitschaft, marxische Lehren zu revidieren. Marx ist in den Kontext der modernen Wissenschaften gestellt und aus dem Kontext der Arbeiterbewegung herausgelöst worden. Das hat einerseits zu einer gewissen akademischen Anerkennung geführt, andererseits aber die Antwort auf die Frage erschwert, wodurch ein wissenschaftlicher Ansatz sich als marxistisch auszeichnen kann. Ein bestimmtes Glaubensbekenntnis kann dies ebenso wenig sein, wie ein schon abgeklärter Satz von theoretischen Grundannahmen, auf den alle in der Tradition der politischen Ökonomie stehenden Forscher sich verpflichtet fühlen. Was die von der Kritik der politischen Ökonomie, Marxens hier gemeint, angetriebenen Forschungen eint, scheint uns das gesellschaftstheoretische Interesse an einer Produktionsweise zu sein, der, Zitat, universelle Kulturbedeutung, Klammer auf, Max Weber, Klammer zu, zukommt. Universelle Kulturbedeutung, und der Satz geht weiter, die heute mehr denn je schicksalhaft die gesellschaftliche Entwicklung im Weltmaßstab prägt. Dieses Forschungsinteresse ist in emanzipatorischer Absicht zusammengehalten. Es ist angeleitet von der Idee einer besseren Ausbeutung und Entfremdung diskriminierenden Gesellschaft. Die Funktion eines Weltbildes, das als Interpretationsrahmen für die Fülle der Ereignisse die kollektive Identität einer Gruppe stiftet, kann dieses Interesse heute nicht mehr übernehmen. Insofern reflektiert sich im Zerfall der einheitsstiftenden Funktion dieses Weltbildes auch, dass das historisch Mögliche komplexer geworden ist. Ist dies nicht auch ein Vorteil? Fragezeichen. Johannes Berger, Christoph Wehrsick als Herausgeber des Bandes Bielefeld, September 84. Das ist eine Position von 84, immerhin 16 Jahre nach 68 geschrieben, 34 Jahre nach Korsch-Züricher Thesen. Wenn man das nimmt, kann man eigentlich mit Plessner variieren, sagen, nicht verspätete Nation, sondern verspätete Intelligenz. Oder früher hatten manche gesagt, das geistige Nordkorea der Altbundesrepublik zerfällt. Lassen Sie mich die wichtigsten Resultate kurz hervorheben. Erstens, es kann, sagen die Autoren in Bezug auf Marx, nicht mehr von einem einheitlichen Korpus von methodischen, inhaltlichen Annahmen ausgegangen werden, die irgendwie als eine haltbare Grundlage gelten können. Zweitens, Marx ist aus dem Kontext der Arbeiterbewegung herausgelöst und in den Kontext der modernen Wissenschaften gestellt. Wissenschaftliche marxische Ansätze und Ansätze anderer Schulen sind praktisch dann gleichrangig heranzuziehen. Das Besondere überhaupt, das wäre der dritte Punkt der marxischen Theorie, ist aufgelöst. Marx ist ein Theoretiker der modernen Gesellschaft neben anderen. Und der vierte Punkt, den ich hervorheben will, Marx ist, sagen Sie, allenfalls noch ein Rahmen, der eine irgendwie emanzipatorische Absicht signalisiert, die, Zitat, Idee einer besseren Ausbeutung und Entfremdung diskriminierenden Gesellschaft. So lautete die Formulierung. Ja, meine Damen und Herren, das bleibt von Marx, 84. Und an diesem Befund hat sich bei vielen bis heute eigentlich wenig geändert. Und in diesem Befund lässt sich auch diese Karikatur einordnen von 89, aus Leipzig 89. Dieser Marx hier, der in die Hände in den Hosentaschen die Worte sagt, können Sie es lesen, ich tut mir leid, Jungs, war halt nur so eine Idee von mir. Wenn man an dieser Formulierung bleibt, so eine Idee, oder 84 sagten Sie ja, die Idee einer besseren Ausbeutung und Entfremdung diskriminierenden Gesellschaft. Wenn man das hervorhebt, sollte man sich vielleicht nochmal an dieses Marx-Bild 2 erinnern. Marx, der wissenschaftliche Sozialist. Der wissenschaftliche Sozialismus war ja ein Kampfbegriff, das hatte ich erläutert, gegen den utopischen Sozialismus, gegen die Sozialisten, die sich zusammentaten, weil sie eben die Idee einer besseren Gesellschaft im Kopf hatten. Und wenn Marx nun allenfalls einen Rahmen bezeichnet, 84, der eine emanzipatorische Absicht, eine Idee signalisiert, so bedeutet dies in der Geschichte des Marxismus, betrachtet ja nichts weniger als die Rückstufung der marxischen Theorie in die Reihe der utopischen Sozialisten. 1984 ist auch nicht mehr die Rede von Marx als einem Denker der Revolution. Das Wort Revolution oder überhaupt ein Gedanke an Revolution in irgendeiner Weise nicht negativ formuliert, kommt in der ganzen Ausgabe von 84 überhaupt nicht mehr vor. Revolutionäres Denken kommt auch nicht mehr vor. Es ist eben ja, es ist eben kein Denken, so wie das noch bei Adorno hieß, nicht? Sondern es ist eben nur so eine Idee. Ja, ergibt das eigentlich ein fünftes Marx-Bild? Das ist unsere Frage. Ich denke schon, da haben wir ein fünftes Marx-Bild. Und jetzt habe ich sie auch alle zusammen. Marx-Bild Nummer 5, das ist Marx, der Klassiker der Soziologie. Fragen wir heute einen gut informierten Zeitgenossen, zum Beispiel uns selbst, die Soziologen, wer war Marx? So lautet, würde ich mal sagen, nach Grundzügen der Soziologie, aber auch nach anderen Veranstaltungen an deutschen Universitäten, in anderen Fächern, lautet die Antwort, Marx war ein Klassiker der Soziologie, ein Klassiker der Sozialwissenschaften. Das ist ja nicht sehr originell, dieses heutige Marx-Bild. Und vielleicht haben Sie auch schon gewisse Anklänge gehört. Man kann fragen, wo zeichnet sich dieses Bild eigentlich ab? Ich denke, ich lese noch mal ein paar Formulierungen von Korsch 1950 vor. Alle Versuche, die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion als Theorie der sozialen Revolution der Arbeiterklasse wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopien. Sie erinnern sich. Im Guten und Bösen sind aber wichtige Bestandteile der marxischen Lehre mit veränderter Funktion auf veränderten Schauplätzen heute noch wirksam. Und dann an anderer Stelle, Marx ist heute nur einer unter vielen Vorläufern und Begründern und Weiterentwicklern der sozialistischen Bewegung der Arbeiterklasse. Das war Korsch 1915. Wenn man das mal vergleicht mit diesen Positionen, die wir jetzt besprochen haben, wo liegen die Gemeinsamkeiten? Also, einmal Marx als Ganzes wiederherzustellen, wird für Unsinn erklärt. Zweitens, das Besondere ist aufgelöst. Der Monopolanspruch, das Entscheidende, der Monopolanspruch, der im ganzen 20. Jahrhundert so eine große Rolle gespielt hat, wird verworfen. Und drittens, Marx wird in andere Kontexte eingereiht, und zwar in solche Kontexte, gegen die sich Marxisten über Generationen gewehrt haben. Das sind die Gemeinsamkeiten, aber die Unterschiede sind nicht minder bedeutsam. Die Leute der Zeitschrift Mehrwert, sie gehen auf den Kontext Klassiker der Sozialwissenschaften, also Marx, Weber, Parsons werden genannt, andere wissenschaftliche Schulen. Aber Korsch geht auf einen anderen Kontext. Er denkt an nicht die Klassiker der Soziologie oder Sozialwissenschaften, sondern die Klassiker der sozialen Bewegung. Thomas Morus, Blanqui, Proudhon, Bakunin, es sind solche Namen. Die Mehrwertleute, so nenne ich sie mal, setzen schließlich auf die analytischen Möglichkeiten der marxischen Theorie. Ich lese Ihnen noch mal eine Passage aus der Zeitschrift vor, da heißt es, ich möchte abschließend dafür plädieren, die analytischen Möglichkeiten der marxischen Theorie dadurch zur Entfaltung zu bringen, dass sie nicht mehr dadurch belastet wird, eine Revolutionstheorie des Proletariats zu sein, sondern abstrakter als in Häkchen reine Theorie der industriell-kapitalistischen Vergesellschaftung konzipiert wird. Als solche formuliert sie Aussagen über die Struktur der Moderne, die in Konkurrenz mit anderen Theorieansätzen von Weber bis Parsons sich bewähren müssen. Zitat Ende, so Johannes Berger im Anschluss an seinen Abschluss seines Beitrags. Ja, meine Damen und Herren, ist das das Ende? Ist das das Ende? Die Verharmlosung von Marx? Ich hatte ja anfangs gesagt, beim Thema Marx verbietet sich ein naiver Anfang, denn die Geschichte des Marxismus, sie steht heute vor Marx und vielleicht ist aus ihr sogar mehr zu lernen als aus Marx selbst. Denn mit der Berufung auf Marx haben Menschen in der Wirklichkeit dann doch immense Spuren hinterlassen. Der Philosoph Hegel hat einmal bemerkt, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen und Marx hat hinzugefügt, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpige Farce. Die ersten vier Marx-Bilder, sie haben sich in der Tat zweimal ereignet. Das erste Mal als große Tragödie, das sind die Szenen von 1850, von 1875, von 1900 und 1925, das habe ich Ihnen dargestellt. Geschichtlich wirksam sind die vier Marx-Bilder jedoch auch ein zweites Mal auf die Bühne getreten, 68 und die Jahre danach in Rhythmen, eine lumpige Farce für viele, aber man sollte vielleicht nochmal nachschlagen, was das ist, eine Farce. Das Wort kommt aus dem Französischen, es heißt in der Küche Füllung oder Füllsel und darüber hinaus ist die Farce Possenspiel Schabernack. Die Farce, das ist die Komödie. Adorno hat übrigens in dem letzten Text, aus dem ich Ihnen letztes Mal eine Passage vorgelesen habe, da hat er die Revolte von 68 als Theater bezeichnet. Theater. Und in der nächsten Generation der Frankfurter Schule, Jürgen Habermas hat gesagt, das ist eine Scheinrevolution, eine Scheinrevolution. Er hat das abwertend etikettiert, aber ich denke, diese Termini Theater, Scheinrevolution, sie treffen etwas sehr genau und ich würde das durchaus auch mit Nietzsche umwerten. Umwertung der Werte kriegen wir heute, kriegen wir in dieser Vorlesung auch noch, nicht heute, aber am Ende. Denn, meine Damen und Herren, mit der Komödie hat es seine ganz eigene Bewandtnis. Was ist die Komödie? Die Komödie, so hat Hegel das formuliert, die Komödie gehört zu einer Welt, ich zitiere, in der sich der Mensch zum vollständigen Meister alles dessen gemacht hat, was ihm sonst als der wesentliche Gehalt seines Wissens und Vollbringens gilt. Das heißt, zur Komödie gehört eine Subjektivität, die frei und, wie Hegel schreibt, heiter die Auflösung ihrer Zwecke und Realisationen ertragen kann. Die Welt sich der Komödie, dies kann ich hier nur andeuten, ist natürlich vielfältig verflochten, auch mit dem, was man Postmoderne nennt. Das Karnevaleske der Revolten gehört auch mit dazu. Und die wichtigste Dimension postmodernen Denkens in dieser Richtung ist ja genau jene Heiterkeit, mit der die Auflösung der eigenen Zwecke und Realisationen ertragen werden kann. Leute, die unbedingt ernst machen wollen, haben natürlich damit notorische Probleme. Sie leben in Tragödien und sie verachten die Ironie. Und wenn wir uns dieses fünfte Marx-Bild, Marx, der Klassiker der Sozialwissenschaften, um 1975, wo es, denke ich, entsteht, verorten wollen, so müssten wir dieses Marx-Bild mit einer guten Portion Ironie nehmen. Und ich denke, 75 ist es dann auch schon da. Das kennen Sie ja alle, das ist Dirk Keslers Ausgabe Klassiker soziologischen Denkens. Jetzt letztes Jahr hat er sie neu gemacht und da haben sie eben alle, von Comte bis Durkheim, Comte, Marx, Spencer, Pareto, Simmel, Durkheim. Bis heute Standardbuch in leichten Variationen. So, haben wir, das ist die letzte Frage, 2000 ein neues Marx-Bild? Das ist ja 1976 erschienen übrigens, der Band zum ersten Mal. Haben wir 2000 ein neues Marx-Bild? Zeichnet sich etwas ab in dieser nahen Gegenwart? Die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, weil wir ja selbst als Mitproduzenten von Marx-Bildern dabei sind. Nun wissen Sie, Remakes sind immer möglich in der Postmoderne. Das ist das Neo-Retro-Spiel, das gehört zur Condition Postmoderne. Die Maskeraden 1 bis 4 der Jahre 65 bis 75, die dann im Bild des Klassikers erstarten können, jederzeit recycelt werden, wie das heutzutage heißt. Schwer zu beantworten ist die Frage, ob der Epochenumbruch von 89, 90 überhaupt ein neues Marx-Bild hervorbringen wird. Es gibt ja viele Fragen. War denn der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Auflösung des Ostblocks für die Marx-Bilder der Endpunkt einer Entwicklung, in der nun alles emanzipatorische Feuer eines Marx-Bezugs erloschen ist? Wer hier jetzt mit Ja antwortet, der könnte vieles anführen, zum Beispiel, dass sich die Leipziger Montagsdemonstrationen und Demonstranten damals, wohlgemerkt, auf alles Mögliche, aber nicht auf Marx bezogen haben. Wo soll man überhaupt suchen, wenn 89, 90 für die Genese eines möglichen Marx-Bildes 2000 in Frage kommen sollte? Es ist nicht einfach. In meiner Optik, so würde ich es formulieren, ist 89, 90 der durchaus glückliche Endpunkt des realhistorischen Zerfalls des Marx-Bildes von Marx als Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung, des Marx-Bildes 3. Und dieser Zerfall des Weltkommunismus, Moskauer Prägung, erzieht sich lange hin, vielleicht von Chruschtschows Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU über Stalins Verbrechen, das ist Februar 56, bis 1989. Das ist eine Linie, in der sich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr eben das durchsetzt, was Korsch 1950 auf den Zettel der Züricher Thesen geschrieben hatte. Marx ist nur einer unter den vielen Theoretikern der Emanzipation. Wenn man diese Linie so nimmt, dann stellt sich auch 68 etwas anders dar. Dann ist es auch nur eine Etappe auf dieser Linie. Das sehen wir klarer heute. Wo man auch anfängt, 68 zu untersuchen, in allen Ländern sind es abtrünnige Kommunisten, Dissidenten, aus kommunistischen Parteien ausgeschlossene oder mit ihr im Streit liegende Intellektuelle, die organisatorische Kerne, Kleinstgruppen, Sekten bilden und darin Modelle erarbeiten, die sich dann auf breiterer Basis Jahre später in der Studentenbewegung verbreiten. In der Propagandasprache des sowjetischen Weltkommunismus sind das Trotzkisten, Anarchisten, Linkssektierer, Utopisten und so weiter, in jedem Fall Abweichler von der Linie der Partei. In vielen außereuropäischen Ländern wollten sich die Oppositionellen auch von der Funktionalisierung ihrer Politik für die imperialen Interessen der Sowjetunion freimachen. Und der kurze Erfolg des Maoismus, des Titoismus oder die ja auch charmante Schwärmerei für den klimatischen Zauber der kubanischen Revolution, all das hat zeitweise einen Sinn gemacht. Warum? Weil damit die monolithische Struktur des Weltkommunismus aufgebrochen werden konnte. Positives hatten die diversen Moskau-abtrünnigen Regime kaum zu bieten. Und wir sehen es auch mit dem Zerfall des Zentrums. Es ist dort der Marxismus auch zerfallen. Weder in China noch in Kuba ist ein neues Marx-Bild entstanden. Das wäre meine These von der langen Linie. Ich habe darauf in einem Beitrag hingewiesen, der 98 zu einer Dresdner Tagung geschrieben ist. Die Veröffentlichung scheitert wahrscheinlich aus Streitereien, wie das so üblich ist. Aber Sie können sich den abrufen vom Internet, wenn es Sie interessiert. Der ist auf meiner Homepage. Der Titel lautet der Beitrag von 68 zur Erosion des Ostblocks. Das ist eine meiner Thesen da drin, hat mit dazu beigetragen, die totalitären Parteiherrschaften in den Ländern des Ostblocks zu unterminieren. Und diese antikommunistische Seite von 68 ist in Deutschland nicht so erkennbar wie in anderen Ländern, wo sie viel deutlicher ist. Und das macht die Diskussion bei uns sehr viel schwieriger. Es ist die Territorialisierung des Kommunismus in Deutschland gewesen, die den Prozess der Verabschiedung der alten Linken in der BRD enorm verzögert hat. Ich habe schon daran erinnert, 1970 erscheint ein linkes Buch, Marx et Mort, in Paris, was bei Linken ein Gefühl der Entlastung ermöglichte, ein Abstreifen von Scheuklappen. In der gleichen Zeit durften sich westdeutsche Linke nicht Antikommunisten nennen, auch wenn klar war, dass damit nur die DDR oder die Sowjetunion gemeint war. Nach 1945, so wird man sagen können, hat in der Bundesrepublik die postfaschistische Aneignung altlinker Theoriebestände, das heißt die Wiederaneignung der Marxismusbilder des 19. Jahrhunderts, die Wiederaneignung von Rosa Luxemburg, Lenin, die Wiedereignung des Marxismus der Weimarer Republik, nach 1945 hat diese Wiederaneignung altlinker Theoriebestände die Ausbildung einer genuinen neuen Linken zutiefst behindert und blockiert. Und wie groß diese altlinken Blockaden in der DDR waren, wurde auch erst nach dem Mauerfall deutlich. Ja, wer sich nun auf die Suche nach einem Marx-Bild um 2000 machen will, der sollte zum Einstieg, denke ich, zwei Bücher lesen. Nach der ganzen Geschichte des Marxismus, die ich Ihnen ja nun im Eiltempo skizziert habe, tut man gut daran, sich an Leuten zu orientieren, die sich Mühe geben, Lebendiges und Totes im Marxischen Denken zu unterscheiden. Und das ist nicht einfach. Denn es gibt da etwas ganz Seltsames im Denken von Marx. Auch dort, wo es Asche geworden ist und die Urne jetzt im Pantheon der Klassiker der Soziologie steht, da gibt es etwas, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Sie müssten vielleicht irgendwie gewisse pubertäre Gefühle in sich evozieren und einen Geschmack auf die Zunge bekommen, den man den Geschmack auf Verschwörung nennen könnte. Man kann sich mit anderen verschwören. Man kann sich auch selbst etwas schwören. Es ist nicht leicht, diesen Geschmack heutzutage wiederzufinden. Verschwörung, Conjuratio, im Mittelalter sehr verbreitet. Eine latente Strukturbildung ist das. Man schwört sich zum Beispiel, wenn dies oder das passiert, dann werden wir so oder so handeln. Und von Zeit zu Zeit erneuert man den Schwur, aber es passiert nichts. Es gibt alles Mögliche und eben erkaltete Asche. In dieser Latenz hat die Angelegenheit, die man da beschworen hat, ein Dasein, das kein Dasein hat. Das ist etwas Ironisches zwischen Sein und Nichtsein und das kann lange dauern. Aber, meine Damen und Herren, dann passiert es und jemand schreibt und publiziert ein Manifest. Er ruft alle guten Geister der Vergangenheit und der Gegenwart auf, sich zu verschwören. Und das ist eben 1995 passiert in diesem Manifest. In einer der wichtigsten Philosophen der Gegenwart, ich habe ihn gewürdigt zu Beginn der Vorlesung. Darin ist nun ein Ton, den man ganz lange nicht gehört hat. Also, meine Damen und Herren, seien Sie vorsichtig, wenn Sie das lesen. Die Lektüre kann Nebenwirkungen haben. Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Es kann sein, dass Sie auf Ideen kommen. Derrida tut hier etwas ganz Eigenartiges. Er unterscheidet nämlich nicht einfach Lebendiges und Totes im Marxischen Denken. Das tut er auch. Aber er hält sich immer wieder in der Zone auf, die zwischen Leben und Tod liegt. In der Zone der Spektralität, in der Zone des Gespenstischen. Gespenster, das wissen Sie, muss ich Ihnen nicht sagen, sind Tote, die leben. Nicht wirklich leben, wie ich und Sie, die aber doch nicht einfach so nichts sind. Das heißt, der ontologische Status von Gespenstern ist nicht ganz eindeutig. Und wenn Sie Derrida Spectre de Marx, Marx Gespenster lesen, werden Sie überrascht feststellen, wie sehr Marx mit Gespenstern zu tun hatte. Das fängt übrigens im Kommunistischen Manifest an. Erster Satz. Ein Gespenst geht um in Europa. Derrida radikalisiert jetzt die Frage nach der Ontologie der Gespenster, nach ihrem Sein. Geht wirklich ein Gespenst in Europa um? Ein Gespenst oder vielleicht ein Geist? Gespenst und Geist, das ist eine Unterscheidung von Max Stirner, den wir noch kennenlernen werden. Geist der Revolution, Gespenst der Revolution. Und Derrida entdeckt bei Marx nicht nur eine Ontologie, sondern auch eine Ontologie. Also nicht nur eine Ontologie, sondern eine Ontologie. Sie sehen sich, das hört sich gleich an, ist aber etwas anderes. Ontologie, Ontologie, das ist die Lehre vom Sein, also das, was ist oder nicht ist, zum Beispiel eben Ontologie der Gespenster, die ja problematisch ist. Ontologie ist gebildet aus Französisch hanté und das bedeutet im Deutschen häufig besuchen, ein- und ausgehen, spuken, heimsuchen, keine Ruhe lassen, quälen und ähnliches. Also Ontologie kann man mit Lehre von der Heimsuchung oder Gespensterlehre übersetzen. Und wenn Sie mit diesem Seitenblick, ich muss vielleicht heute 3 Minuten überziehen, wenn Sie mit diesem Seitenblick auf das Gespenstische jetzt anfangen, Marx zu lesen, dann merken Sie, wie aus der Asche alter Texte wieder Funken sprühen. Also, dann liest man zum Beispiel bei Marx, ich zitiere Ihnen das, Älteren werden das kennen, Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden, und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nie Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Und weiter unten heißt es dann, die Totenerweckung in jenen Revolutionen diente also dazu, die neuen Kämpfe zu verherrlichen, nicht die alten zu parodieren, die gegebene Aufgabe in der Fantasie zu übertreiben, nicht vor ihrer Lösung in der Wirklichkeit zurückzuflüchten, den Geist der Revolution wiederzufinden und nicht ihr Gespenst wieder umgehen zu machen. Das Buch sollten Sie lesen, Marx Gespenster. Und das zweite Buch, was Sie lesen sollten, das wäre meine Empfehlung von Michael Hart und Antonio Negri, Empire, die neue Weltordnung. Das ist in der deutschen postmarxistischen, wie sie sich zum Teil ja auch nennt, linken Szene überhaupt nicht gut aufgenommen worden, dieses Buch. Und das Buch hat auch zwei Gründe. Es passt hier überhaupt nicht her. Es ist nämlich erstens gnadenlos optimistisch. Und das ist ein Temperament, das nun ganz und gar nicht in die Bundesrepublik passt. Vor allem passt es nicht in die deutsche Linke. Das bringen die nicht. Sie ist konstitutionell traurig. Da wurde nicht nur der Pessimismus der Frankfurter Schule wirksam. Diese Melancholie wuchs natürlich auch auf dem tristen Boden vieler gescheiterter Revolutionen. Negri Harts Buch ist mit einem Schwung geschrieben, der ja, vielleicht aus zwei Quellen stammt, eine mediterrane, ist ein Italiener Negri, kommt aus Italien, hat dort etliche Jahre im Gefängnis gesessen. Und Michael Hart ist sozusagen ein uramerikanischer Optimismus, der da durchkommt. Die beiden, da ist viel Impetus drin, viel Schwung von dem, was Nietzsche fröhliche Wissenschaft nennen würde, Gaia Scienza in einer ausgerotteten Sprache genannt. Nietzsche ist ja links hier auch nicht sehr beliebt. Der zweite Grund für die schlechte Aufnahme von Empire in Deutschland ist die konsequente Einarbeitung postmodernen Denkens und des Poststrukturalismus in den Marxismus. Und hier rührt das Buch natürlich in der Bundesrepublik an alte Feindschaften zwischen deutschen und französischen Intellektuellen seit 68. Das habe ich öfters angesprochen. Deshalb kann ich dieses Buch als zweites empfehlen. Ob das ein neues Marx-Bild ist, wage ich jetzt gar nicht mal zu entscheiden. Lehnen Sie sich, wir können ja hinterher mal drüber diskutieren. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.